Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Eintrag heute zu unserem Windows 7. 7 Tage, 7 Wochen Countdown. Heute sind wir bei T-38 bis Windows 7 und ich möchte jetzt einige Windows 7 Tools vorstellen, die so für administrative Zwecke eher ja, ganz gut sind. Vor einigen Tagen habe ich das ja mit normalen Tools gemacht, so Consumer- oder Endbenutzer-Tools. Die Tools, die ich jetzt zeige, sind so ein bisschen eher ja, für die Entwickler und Admins unter uns. Als allererstes ein sehr minimalistisches Programm, und zwar das Programm Ausführen. Und dieses Programm Ausführen ist einfach dazu da, schnell Programme zu starten, deren Namen man kennt, und einfach ja, sehr schnell zu sein. Für Tastaturfreaks und Kommandozeilenfans ist das prima. Man kann einfach hingehen und wenn man den Befehlen kennt, oder zum Beispiel cmd.exe, einfach cmd eintippen und schon startet das entsprechende. Man kann das Ganze mit Ausführen oder der Taste Windows R aufrufen. Dann kommt man zu diesem Fenster und kann direkt loslegen und kann auch sagen, ich könnte jetzt Word starten oder einfach mal einen Copy-Befehl ausführen oder dir anzeigen, dann wird das ausgeführt, beziehungsweise jetzt dir gerade nicht, aber Kommandozeilentools, F-Disk oder ähnliches. Sehr, sehr praktisch. Windows R öffnet mir dieses Fenster sehr, sehr schnell. Nun, das nächste Tool, was ich vorstellen möchte, ist die Aufgabenplanung. Aufgabenplanung hört sich ein bisschen, ja, komplex an. Das ist im Prinzip der Schedule Task Manager. Und in der Aufgabenplanung sehe ich, wer wann welche Aufgaben ausführt. Und bei Windows werden sehr viele Tätigkeiten im Hintergrund gemacht, wie zum Beispiel ein Virencheck. Ich habe Microsoft Forefront installiert und schaue mir an, was macht Forefront eigentlich wann, welche Ausführungen werden wann ausgeführt, kann ich hier im Detail nachsehen. Oder aber auch, welche Tasks macht Windows? Und vor allem, wann macht Windows diese? Da kann ich ein bisschen tunen, optimieren und ähnliches. Und wie zum Beispiel Defrag. Den Defragmentierungstask führe ich, wie wir hier sehen können, wöchentlich um 1 Uhr jeden Mittwoch nachts aus. Das sehe ich hier dran. Aber das Ganze wird nur gemacht. Die Bedingungen sind hier: Aufgabe nur starten, falls der Computer im Leerlauf ist, für 3 Minuten, und dann ansonsten 7 Tage warten, bis ich das nächste Mal mache. Und naja, falls ich gerade dann drangehe, während der Task läuft, beendet er diesen Task, und ja, falls ich wieder dran bin. Nun, das ist der Schedule Planner. Hier kann ich natürlich auch selber eigene Tasks machen, wie zum Beispiel legen wir einfach mal einen neuen an und sagen Aufgabe erstellen. Diese Aufgabe soll regelmäßig gemacht werden. Ich nenne diese jetzt mal E-Mail schreiben, und die wird ausgeführt, wenn ich zum Beispiel, hier kann ich über die Triggerauswahl mir ja auswählen, auf welches Ereignis ich reagieren möchte. Und nach einem bestimmten Zeitplan oder bei Anmeldung, beim Starten, im Leerlauf und so weiter und so fort, sehr fein granulare Trigger setzen. Diese Trigger macht dann gewisse Aktionen, führt er aus. Diese Aktionen kann ich auch sehr detailliert konfigurieren, sagen, starte ein Programm, schreibe eine E-Mail von Oliver share@microsoft.com an oliver.share@hotmail.de, kann mir jetzt hier einen Betreff schicken, ein schwedisches Gedicht zum Beispiel, eine Anlage hinzufügen, wie zum Beispiel eine Logdatei, die jeden Tag erstellt wird, und dann über den entsprechenden hier anzugebenen SMTP-Server verschicken. Nun, welche Bedingungen kann ich hier setzen? Nur starten, wenn der Computer im Leerlauf ist, damit ein aktiver User nicht gestört wird dabei, und noch diverse Einstellungen dazu, ja, falls es scheitert und so weiter und so fort. Sehr fein granular, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen und auch dort eventuell ungewünschte Tasks einfach zu löschen. Nun kommen wir zur Computerverwaltung, und zwar Die Computerverwaltung ist ein zentraler Anlaufpunkt für viele Stellen, für viele Tools. Wir sehen hier auch hier die Aufgabenplanung, für mich sehr interessant, die Ereignisanzeige. In der Ereignisanzeige können die diversesten Protokolle angeschaut werden, von den Anwendungen auf meinem Rechner über Sicherheitsfeatures, wann habe ich mich angemeldet, wann ist etwas gescheitert und ähnliches. Dann kriege ich hier nach einer kurzen Weile, fragt jetzt das System ab, gibt es eigentlich Protokolleinstellungen und ähnliches. Ich kann natürlich auch benutzerdefinierte Sachen hier eintragen aus meinen eigenen Anwendungen. Für Entwickler ganz interessant. Programme, die ich selber schreibe, können ihre Protokolle automatisch in die Ereignisanzeige von Windows 7 reinschreiben. Das geht allerdings schon seitdem ich denken kann, seit NT4 ist das mindestens auch schon drin, dass man das dort machen kann. Auch größere Systeme wie SQL Server, Exchange Server und ähnliches integrieren ihre Protokolle dort rein. Ebenfalls interessant, ich kann hier sehen, welche Freigaben auf meinem Rechner vorhanden sind, wer gerade Sitzungen damit hat und welche Dateien ich geöffnet habe. Für eventuelle Logs, wenn ich irgendwas nicht löschen kann, kann ich nachschauen, wer ist denn auf dieser Datei gerade am Arbeiten und ähnliches. Auch die Benutzerverwaltung findet sich unter der Computerverwaltung. Ich kann hier Benutzer für meinen Rechner definieren und die Gruppen auch verwalten. Und auch die Leistungsindizes für meinen Rechner kann ich hier sehen. Und für den Kenner dieser Oberfläche, das ist im Prinzip die Microsoft Management Konsole mit sehr vielen Snap-ins drin. Nun, auch den Gerätemanager finde ich hier und für mich persönlich die sehr interessant, die Datenträgerverwaltung. Ich habe ein mobiles Gerät, eine mobile USB-Platte und die sage ich immer, das ist die Platte Z, damit ich gewisse Tools drauf optimieren kann. Diese Platte ist immer Z, kann ich hier auch verändern und der Platte einen anderen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Ist gerade nicht angeschlossen, aber dort kann ich das machen. Auch Dienste, welche Dienste laufen gerade, das kann ich hier eintragen und auch sehen und die Dienste gegebenenfalls neu starten. Wenn ich meine Datenbank austausche, starte ich den SQL-Dienst einfach mal neu oder stoppe ihn kurz und ähnliche Dinge kann ich hier machen. Auch die SQL-Konfiguration, falls installiert, hat sich hier eingeklinkt. Nun, gehen wir weiter zum einen sehr interessanten Ding. Und zwar kann es sein, dass die Platte irgendwann immer voller wird. Freunde von mir sagen auch immer, oh ja, Windows verbraucht so viel Platz und dies und das. Und wie kriege ich das am leichtesten wieder weg? Ganz einfach mit der Datenträgerbereinigung. Und ich starte jetzt einfach mal für C. Und um Windows direkt mal in Schutz zu nehmen, es gibt Gründe, warum die Platte eventuell voller wird oder nicht. Da zum einen gibt es dort die Systemfehler, Speicherabbilddateien. Wenn ein Fehler auftritt durch einen Treiber, durch ein Programm oder ähnliches, wird ein Abbild erzeugt und gespeichert und gegebenenfalls an Microsoft geschickt, wenn man das möchte. Damit helfen sie uns, aber das kann man natürlich auch ausschalten. Nun, was anderes, was dort auch gespeichert wird, sind die Systemwiederherstellungspunkte. Und wenn ich neue Treiber, Programme oder ähnliches installiere, wird automatisch ein Systemwiederherstellungspunkt gesetzt. Der verbraucht natürlich auch ein bisschen Speicher, sorgt aber auch dafür, dass das System stabiler wird. Also hat das einen guten Grund. All diese Punkte kann man konfigurieren und abschalten. Wenn man das nicht wünscht, möchte man keine Systemwiederherstellungspunkte, kann man das deaktivieren. Möchte man zum Beispiel auch sein Internet, seine Dateien, die man im Internet runtergeladen hat, beziehungsweise auch die gecachten Seiten. Jede Webseite wird ja im Prinzip auf dem Rechner gespeichert. Und wenn man das nicht möchte, dass es gespeichert wird, kann man das im Internet Explorer ausschalten und sagen, beim Beenden löscht er alles. Standardmäßig behält er diese Seiten. Das führt dazu, dass der Rechner ein bisschen schneller ist bei Seiten, die er schon mal aufgerufen hat und ähnliches. Möchte man das nicht, kann man sie deaktivieren. Und hier sehen wir gerade, was sich auf meinem Rechner so angesammelt hat. Und zwar temporäre Internetdateien. Der Rechner ist jetzt gerade mal 5 Tage neu aufgesetzt und ich habe bereits knapp 30 Megabyte verbraucht an temporären Internetdateien. Spiele, Nachrichtendateien, ich habe auf diesem Rechner ein bisschen gespielt, kann ich löschen. Meine Spielstatistiken, mein Papierkorb ist gerade sehr leer. Protokolldateien, temporäre Dateien sind fast 700 Megabyte. Die Miniaturansichten für Windows 7 und für Windows Vista genauso benötigen natürlich auch ein bisschen Platz. Die werden gecached, werden aber auch, wenn sie nicht da sind, sofort neu erstellt. Und auch die Fehlerbenachrichtigungsdateien und ähnliches sind hier einzustellen. Ja, Fehlerberichterstattung habe ich jetzt noch nicht so viele da, aber wenn ich das jetzt starte, also wenn ich das jetzt alles anklicke, habe ich hier in meiner Übersicht 833 Megabyte, die ich sofort freigeben kann und die Dateien werden unwiderruflich gelöscht und dann habe ich ja eben den Speicherplatz wieder frei. Sehr praktisch, um mal eben kurz aufzuräumen. Nun, er löscht jetzt diese Dateien. Ich gehe einfach mal weiter zu einem anderen interessanten Punkt, und zwar der Defragmentierung. Und zwar kann man das zeitgesteuert hier aktivieren, wie oft wann defragmentiert werden soll. Das Ganze ist ja schon ein Klassiker. Erinnern Sie sich früher an diese diversen Tools, die Blöcke rechts und links und rauf und runter geschoben haben, Systemdateien und normale Dateien und ähnliches. Das ist leider nicht mehr ganz so schick hier dargestellt, aber trotzdem, im Hintergrund werden die Dateien defragmentiert. Das ist im Prinzip wie ein großes Regal, wo Sie Bücher alphabetisch sortiert haben und dann nach und nach mal Bücher rein und rausgenommen haben, an verschiedene Stellen gesetzt haben, ein paar weggeschmissen haben und plötzlich Lücken haben in Ihrem Regal. In diesem Regal können Sie dann durch das Defragmentieren die Bücher wieder neu sortieren und chronologisch und finden danach die Bücher auch schneller. Und so ist es auch mit der Festplatte. Wenn Sie defragmentieren, werden die Dateien schneller, können die schneller gelesen werden. Sie haben zusammenhängendere Blöcke auf Ihrer Festplatte. Das bedeutet, dass der Lesekopf sich nicht so oft hin und her bewegen muss. Also Sie tun Ihrem Rechner Gutes, wenn Sie ab und an, nicht allzu oft, aber defragmentieren. Sie können hier eine Analyse auch fahren, und zwar, wie stark ist die Platte defragmentiert? Und ja, ab einem gewissen Punkt, wenn es also ein gewisses Maß überschreitet, sollten Sie defragmentieren. Dadurch wird die Performance Ihres Rechners durchaus auch ein bisschen gesteigert. Das Ganze dauert allerdings wirklich sehr, sehr massiv lange, weil jedes Bit auf Ihrer Platte im Prinzip angefasst wird, beziehungsweise mal begutachtet wird und hin und her geschoben werden könnte. Also durchaus mal vielleicht nachts laufen lassen. Nun, ein anderer interessanter Punkt ist der Ressourcenmonitor ist ein, sagen wir es mal so, ein Taskmanager auf Drogen. Und zwar sehen wir hier extrem viele Informationen, zum Beispiel über die CPU. Was macht die CPU und die CPUs, wenn wir mehrere haben, genau im Detail? Das sehen wir hier in einem sehr schönen Diagramm, wie die Auslastung ist der letzten Sekunden. Oder aber auch hier im Detail sehen wir, dass dieses System ja recht viele Threads offen hat und die CPU-Last allerdings nicht so hoch ist. Im Detail können wir hier auch noch weitere Spalten auswählen. Das ist im Prinzip eine Pflichtanwendung für ja, jeden Entwickler, der seine Performance verbessern möchte, beziehungsweise ein Auge drauf haben möchte. Und er kann hier auch noch durchschnittliche Zyklen und so weiter analysieren. Sehr interessant. Das ist die CPU. Wie geht es dem Arbeitsspeicher? Welche Anwendung braucht wie viel Speicher im Rechner? Und wie viel zugesicherten Arbeitsspeicher habe ich? Wie viel Freigabe könnte ich haben? Und, und. Sehr, sehr genau und sehr detailliert. Wie geht es dem Datenträger selber? Welche Anwendung macht wie viele Zugriffe pro Sekunde? Und, oder schreibt wie viel? Und insgesamt, wie stark wird die Festplatte dort frequentiert? Sehr interessant. Anderer interessanter Punkt ist, wie sieht es aus mit der Netzwerkkommunikation? Wer sendet eigentlich wie viel im Detail? Und was für Paketarten werden geschickt? Das sehen wir hier sehr, sehr schön und gibt uns sehr detaillierten Aufschluss darüber, was eigentlich im System alles so passiert. Und daran kann man dann auch noch einiges optimieren für seine eigenen Anwendungen. Nun, wissen Sie genau, was in Ihrem Rechner alles drin ist? Ich war ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe. Hier über die Systeminformation, ein weiteres Programm, was ich Ihnen vorstellen möchte, sehe ich, ja, welche Version habe ich denn jetzt eigentlich von Windows? Die 7 Enterprise, die Bildnummern und so ähnliches. Ich habe einen Intel-Prozessor drin, mit zwei Kernen, einen HP-Rechner, so und so und so weiter. Ich kann jetzt hier im Detail nochmal reingehen und das ist für die eingesessenen Profis, die etwas älteren, die haben noch mit Interrupts gearbeitet und braucht man sich heute nicht wirklich mehr darum kümmern, aber wenn das mal nötig ist, kann man sich hier auch darum kümmern, welche Interrupts und Eingabe-Ausgabedaten im Detail sind. Finde ich sehr interessant, besonders Ja, auch hier die Komponenten, welche Komponenten habe ich gerade, welche Codecs habe ich wo installiert, welche Eingabegeräte habe ich genau in Verwendung, von welchem Typ und ähnliches und auch welche Netzwerkprotokoll-Stacks ähnliches habe ich in Verwendung beziehungsweise auf meinem System eingeschaltet. Welche Treiber sind denn eigentlich wo installiert? Das ist jetzt wirklich die technische Ansicht und es ist ja sehr umfassend, was eigentlich mit Windows alles an Treibern einhergeht und wofür man eigentlich alles Treiber braucht. Aber auch meine Druckaufträge, geladene Module, Dienste, Programme, Autostartprogramme, die ich automatisch starte, sehe ich hier. Und ja, das ist recht nett. Man kann hier dort sehr gut ja, weiteres Potenzial aus einem laufenden System herausholen. Jeder Entwickler stand mal mindestens einmal in seinem Leben vor einem Zeichen, das er abtippen musste und keine Ahnung hatte, wie er daran kommt. Auf unserem Keyboard gibt es ungefähr irgendwas zwischen 80 und 120 Tasten, aber es gibt viel mehr Zeichen. Und dieses kleine Tool, das hat jetzt, glaube ich, jede Windows-Version überlebt, erlaubt es mir, die Zeichensätze auf meinem installierten Rechner zu untersuchen. Wenn wir zum Beispiel mal einfach Times New Roman aussuchen, in dieser Ansicht sehen wir wirklich alle Zeichen. Und hätten Sie jetzt gedacht, dass diese Zeichen wirklich in der Schriftart drin sind? Vielleicht schon, vielleicht nicht. Vielleicht brauchen Sie jetzt gerade für einen internationalen Brief dieses Zeichen. Dann können Sie das hier einfach auswählen, kopieren und in Ihre Anwendung einfügen. Und damit haben Sie das gefunden. Und ja, das ist der Omega-Buchstabe im Kyrillischen. Damit können Sie auch bei Ihren Freunden auftrumpfen, dass Sie wissen, wie das aussieht. Ein sehr kleines, nettes, kompaktes Werkzeug für, ja, gerade für Textverarbeitung auch sehr interessant. Nun, last not least, mein persönliches Highlight, die Remote-Desktop-Unterstützung. Die Remote-Desktop-Verbindung erlaubt es mir, remote auf einen Server zuzugreifen. Wir sind hier auf einem Server, der sich gar nicht mal bei uns im Hause befindet, und ich greife einfach remote drauf zu, als sei er mein eigener Desktop und tippe das Kennwort ein, melde mich an und sehe hier recht groß, habe ich leider die falsche Auflösung eingestellt. Er zeigt mir jetzt einen Bildschirm an, der 1024 mal 768 groß ist. Hier sehe ich, dass ich auf diesem Server jetzt die ganz normalen Anwendungssteuerungen habe. Ich kann ihn bedienen, wie ich möchte. Ist extrem praktisch, wenn ich jetzt ja meinen Webserver konfigurieren möchte und ähnliches. Kann dort genauso arbeiten wie in meinem normalen Desktop-Betriebssystem. Vielleicht hat man ein bisschen Latenzzeiten, was die Grafik angeht. Dort kann man dann einfach sagen, ich möchte nicht so eine hochauflösende Grafik haben. Dann wird die Übertragung wesentlich schneller. Allerdings haben wir auch schon Pläne für extrem schnelle Grafikübertragung über dünne Leitungen und das Ganze wird wesentlich schneller werden in Zukunft. Ist aber auch sehr schon schnell, auch schon heute. Ja, das war unser Ausflug heute in unserem Tagebucheintrag Windows 7, 7 Tage, 7 Wochen, der Countdown zu Windows 7, heute mit den Windows 7 Tools Teil 2. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Schicken Sie mir Feedback. Wir sehen uns morgen.